Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Propheten Sacharja, Kapitel 4, die Verse 6 folgende. Und er antwortete und sprach zu mir: Das ist das Wort des Herrn an Serubabel: Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Wer bist du, du großer Berg, der du doch vor Serubabel zur Ebene werden musst? Er wird hervorholen den Schlussstein, sodass man rufen wird: Glück zu, Glück zu. Und es geschah zu mir das Wort des Herrn: Die Hände Serubabels haben dies Haus gegründet, seine Hände sollen es auch vollenden, damit ihr erkennt, dass mich der Herr Zebaoth zu euch gesandt hat. Denn wer immer den Tag des geringsten Anfangs verachtet hat, wird doch mit Freuden sehen den Schlussstein in Serubabels Hand. Wer einmal in Jerusalem gewesen ist, der weiß wahrscheinlich, dass vor dem Parlament Israels eine große Reproduktion der Menora, des siebenarmigen Leuchters, steht. Und am Fuße dieses Leuchters, von dem hier in Sacharja Kapitel 4 in der Vision die Rede ist, sind die Worte aus dem 6. Vers eingraviert: Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Dieses Wort ist eine Kernaussage in der 5. Vision Sacharjas. Israels Bestimmung war es, über die damalige Zeit und ihre Grenzen hinaus ein Licht für die Völker zu sein, die Offenbarung Gottes in seinem Wort in die Völkerwelt hineinzutragen. Von Israel aus sollte die wahre Erkenntnis Gottes auf die ganze Welt übergehen. Dafür ist der Leuchter ein Symbol. Und dieser Bestimmung hat Israel nicht entsprochen. Doch aus diesem Volk kam der, der von sich sagen konnte: Ich bin das Licht der Welt. Und zu denen, die zu ihm gehörten und gehören, spricht er die großartigen Worte: Ihr seid das Licht der Welt. In der Offenbarung des Johannes ist von 7 Leuchtern die Rede. Damit sind die 7 Gemeinden gemeint, an die die Sendschreiben gerichtet worden sind. Und sie stehen wiederum stellvertretend für die Gesamtgemeinde aller Zeiten. Es ist die Stellung und auch der Auftrag der Gemeinde Jesu aus Juden und aus den Heiden, das Heil, das uns in Christus Jesus geschenkt ist, bekannt zu machen, das helle Licht des Evangeliums in einer dunklen Welt aufleuchten, in einer dunklen Welt erstrahlen zu lassen. Und damals, zur Zeit Sacharjas, wurde der Tempel wieder aufgebaut. Und nun konnte der von Gott verordnete Gottesdienst wieder stattfinden. Er war der sichtbare Beweis dafür, dass Gott sich seines Volkes wieder angenommen hatte. Darauf kommt es an, auf die innige Gemeinschaft des Volkes Gottes mit seinem Gott. Und Gott selbst hatte hierzu den Anfang gemacht, unter Serubabel und Jeschua. Serubabel, Statthalter, Jeschua, hoher Priester, wurde der Grund gelegt. Die Hände, so heißt es hier in Vers 9, Serubabels haben dies Haus gegründet. Auch lesen wir etwas davon im Buch Esra, Kapitel 3, Vers 11. Und der Wiederaufbau des Tempels war mit mancherlei Schwierigkeiten verbunden, bis dahin, dass der Bau für etliche Zeit durch das Werk der Feinde und die Resignation unter dem Volk gestoppt wurde, und da bedurfte es des Geistes Gottes und aufrüttelnder und mutmachender Weissagungen. Mutmachender Worte Gottes, damit das Werk vorangetrieben werden konnte. Wir wollen uns zunächst einmal dem Ursprung des Werkes zuwenden und die Frage stellen, wer hat eigentlich den Wiederaufbau des Tempels veranlasst? Wer hat dazu den Befehl gegeben? Und die Antwort finden wir im Buch Esra, im ersten Kapitel. Da heißt es in den Versen 1 und 2, im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit erfüllt würde das Wort des Herrn, das durch den Mund Jeremias gesprochen war, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er in seinem ganzen Königreich mündlich und auch schriftlich verkünden ließ, so spricht Kyros, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen. Der Wiederaufbau des Tempels entsprach also dem Willen Gottes. Es handelte sich nicht um die Idee des Kyros oder Kyros, des Königs von Persien, sondern der Wiederaufbau des Tempels war die Idee Gottes, war der Plan Gottes. Es gibt in der Offenbarung des Johannes ein sehr, sehr wichtiges Wort. Alles ist wichtig, was in der Bibel geschrieben steht, aber manches ist dann doch so, dass man es am liebsten dick unterstreichen möchte. Und da geht es um den Ursprung aller Dinge im Himmel und auf Erden. All dessen, was geschaffen worden ist. Wo liegt der Ursprung? Da heißt es in Kapitel 4, Vers 11, Herr unser Gott, der du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und nach deinem Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Nach deinem Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Das heißt also, infolge deines Willensentschlusses wurden sie geschaffen und existieren sie. Das heißt, alles, was geschaffen worden ist, hat seinen Ursprung in Gott selbst, in seinem Willen, in seinem ewigen Ratschluss. Auch dass es Gemeinde Jesu gibt, ist nicht das Werk irgendeines Menschen gewesen, sondern hat seinen Ursprung im Willen Gottes. Es ist Gottes Werk. Unser Herr Jesus in seiner menschlichen Gestalt, wahrer Gott und wahrer Mensch, aber als wahrer Mensch hat er sich dem Werk Gottes gänzlich untergeordnet. Er tat also nicht seine Werke als wahrer Mensch, sondern er tat die Werke Gottes. Alles, was er den Vater tun sah, das tat auch der Sohn, so sagt er von sich selbst. Das tut auch der Sohn. Das heißt, er wusste sich völlig abhängig vom Werk des Vaters. Das, was er tat, hatte seinen Ursprung im Herzen des Vaters. Er suchte sich also nicht die Werke selbst aus, mögen sie noch so fromm und rechtlich gewesen sein und Gott wohlgefällig gewesen sein, sondern er war darin völlig abhängig vom Werk Gottes, vom Werk des Vaters. Ich lese dazu einmal ein Wort aus dem Johannesevangelium, Kapitel 4. Jesus spricht zu ihnen, nämlich zu seinen Jüngern, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und jetzt kommt's, und vollende sein Werk. Nicht mein Werk, sondern sein Werk, das Werk des Vaters. Alles, was Jesus tat, tat er nach dem Willen Gottes. Und er erfüllte das Wort aus Jesaja Kapitel 53, des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Des Herrn Plan, Gottes Plan, gelang durch die Hand des Messias, des Sohnes Gottes. Auch für unseren Dienst Als Gemeinde Jesu ist das von allergrößter Bedeutung, dass wir das immer wieder sehen und erkennen, dass uns das immer wieder geoffenbart wird durch den Heiligen Geist, dass wir also in dem Bewusstsein leben, dass wir nicht nur das tun, was Gott will, sondern auch, weil Gott es so will. Nicht, weil es unsere gut gemeinte, fromme Idee ist, sondern Gottes Idee, Gottes Plan, Gottes Werk. Von Natur aus, müssen wir sagen, hat alles für uns letztlich seinen Ursprung in uns selbst. So denken wir. Das ist unsere Gesinnung von Natur aus. Ob wir uns dessen immer wieder bewusst sind ist oder grundsätzlich bewusst sind, ist eine andere Frage. Aber so denken wir. Das steckt tief in uns drin, dass alles im Grunde genommen seinen Ursprung hat in unserem Gutsein wollen, in dem, was wir, auch wenn es unsere Frömmigkeit betrifft, in dem, was wir als fromm und gut erkennen. Das Problem liegt darin, dass wir da Dinge wünschen und begehren, die sich oftmals mit dem Willen Gottes, mit dem erklärten Willen Gottes in seinem Wort decken. Und dann kommt es dann oft dazu, dass wir sagen, ja, Gott will das ja auch. Ich wünsche mir das von ganzem Herzen und Gott will das ja auch. Und dieses kleine Wörtchen auch, das verrät dann, dass wir den eigentlichen Ursprung in uns selbst haben, wollen und suchen. Es muss umgekehrt laufen. Gott will es und wir wollen es auch. Nicht wir wollen es und Gott will es auch. Und spannen ihn dann in unseren Karren ein, weil wir es selbst nicht schaffen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir das immer wieder bedenken, dass alles seinen Ursprung hat in Gott, dass alles, was geschehen soll in dieser Welt zur Ehre seines Namens, seine Idee ist, sein guter Wille ist und geschieht nach seinem Wohlgefallen. Vielleicht wird es uns besonders klar, dass wir hier umdenken müssen und Grund haben, Buße zu tun über unsere falsche Gesinnung, die uns oftmals nicht nur punktuell hier und da, sondern grundsätzlich geleitet hat in unserem Gebeten, in unserem Tun, in unserem Denken. Das wird besonders dann klar, wenn wir beten um das Wohl und das ewige Heil unserer Leben. Da ist doch die Frage, wem liegt es am Herzen, dass unsere Leben gesegnet und letztlich auch gerettet werden, ewiges Leben empfangen, mit Gott versöhnt werden, Gemeinschaft haben mit ihm, Vergebung ihrer Sünden. Wem liegt das denn am Herzen? Ja, sagst du, das liegt mir doch am Herzen. Gott liegt das auch am Herzen. Nein, umgekehrt. Es ist Gottes ureigenstes Anliegen, dass unsere Leben errettet werden. Und von daher wünschen wir es auch. Wir merken, die Sache ist umgedreht, umgekehrt. Und von daher haben wir Grund, Buße zu tun, umzudenken, zu sagen, Herr, vergib mir, dass ich denke, ich bin es im Grunde genommen, der es wünscht. Ja, und jetzt musst du es tun. Ja? Nein, Gott ist es, der es begehrt. Er wünscht es von Herzen. Und darum wünschen wir es auch, und zwar im Namen Jesu. Und dazu hat uns Gott seinen Sohn gesandt, damit das möglich wird. Damit wir es wünschen, weil Gott es wünscht. Damit wir es begehren, weil Gott es begehrt. Damit wir es wollen, weil Gott es will. Das haben wir nicht von uns aus. Deshalb sandte Gott seinen Sohn, damit wir das in Christus haben. Denn Christus hat alles, was er begehrt hat, nur darum gewünscht und begehrt, weil der Vater es wollte. Und so haben wir es in ihm und darum beten wir in Christus, in seinem Namen. Darum handeln wir in ihm, in seinem Namen. Da liegt der Ursprung in Gott selbst und nicht in uns. Es wird vielleicht auch deutlich an einem Beispiel aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch Samuel. Da betet David, Herr, du hast mir die Ohren geöffnet. Wofür? Wofür hatte Gott denn David die Ohren geöffnet? Nun, dafür, dass Gott ihm ein Haus bauen wollte. Auf diesen Gedanken wäre David gar nicht gekommen. Er wollte Gott ein Haus bauen, aber dass Gott ihm ein Haus bauen wollte. Dafür hatte Gott dem David die Ohren geöffnet und darum betete er nun. Warum betete er nun? Dass sein Wunsch in Erfüllung ging? Nein, dass der Wunsch Gottes in Erfüllung ging. Dass das Begehren Gottes Wirklichkeit würde. Fasste er Mut und rechnete auch damit und sagte, nun handle du auch dementsprechend, damit dein Wille geschieht in dieser Angelegenheit. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Wir merken also hier, es ist alles andersherum, es ist alles umgekehrt, als wir von Natur aus denken, fühlen und wollen. Und weil eben alles seinen Ursprung hat in Gott, auch die Erneuerung des Tempels, der Wiederaufbau des Tempels, liegt darin die Garantie der Durchführung, des Gelingens und der Vollendung. Darin, weil es seinen Ursprung hat in Gott. Der in euch angefangen hat, er, weil er es so wollte, der wird es auch weiterführen. So tat Gott es auch darum, damals. Und darum kann auch zum Beispiel das Volk der Juden, das in Gottes Heilsplan eingeschlossen ist, niemand auslöschen. Das ist unmöglich. Nicht wahr? Wir halten es also fest, alles hat seinen Ursprung im Herzen Gottes. Wir können ganz sicher sein, und das ist das Nächste, dass da, wo die Gemeinde Jesu das Werk Gottes im Glauben aufnimmt und dementsprechend betet und handelt, der Widersacher Gottes auf den Plan tritt, um genau das zu verhindern, dass das Werk Gottes geschieht. Um es zu zerstören. Es heißt ja bekanntlich, dass da, wo Gott seine Kirche baut, der Satan seine Kapelle daneben baut. Das ist wahr. Und sobald das Fundament für den neuen Tempel gelegt war, waren die Feinde der Juden auf dem Plan. Wir lesen das im Buch Esther in Kapitel 4. Die Feinde der Juden, das waren die Samariter. Das waren Nachfahren der Israeliten, die sich vermischt hatten nach dem Willen der Assyrer, nach dem Willen dieser Weltmacht, mit anderen Völkern. Das war ein Mischvolk. Das waren die Feinde. Die bauten dann später ihren eigenen Tempel auf dem Berg Garizim. Da heißt es hier in Esra, Kapitel 4, 1 bis 5, als aber die Widersacher Judas und Benjamins, die Widersacher, das sind die Feinde, das waren die Samariter, hörten, dass die, die aus der Gefangenschaft zurückgenommen gekommen waren, dem Herrn, dem Gott Israels, den Tempel bauten, kamen sie zu Zerubabel, Jeschua und den Siebenhäuptern und sprachen zu ihnen, wir wollen mit euch bauen. Denn auch wir suchen euren Gott und haben ihm geopfert seit der Zeit Asarhadans, des Königs von Assur, der uns hierher gebracht hat. Aber Zerubabel und Jeschua und die anderen Häupter der Sippen in Israel antworteten ihnen, es ziemt sich nicht, dass ihr und wir miteinander das Haus unseres Gottes bauen, sondern wir allein wollen bauen dem Herrn, dem Gott Israels, wie uns Kyros, der König von Persien, geboten hat. Da machte das Volk des Landes die Juden mutlos und schreckte sie vom Bauen ab. Sie machten also die Juden mutlos, versuchten sie einzuschüchtern durch Drohungen und unter dem nächsten König kam es dann tatsächlich zu einem Baustopp. Wir lesen das im selben Kapitel im Buch Esra von Vers 23 an. Sie wehrten ihnen, nämlich den Juden, mit Gewalt. Da hörte die Arbeit am Hause Gottes in Jerusalem auf und blieb liegen bis ins zweite Jahr des Darius, des Königs von Persien. Und das ist von jeher die Art und Weise gewesen, wie der Satan, von dem Jesus ja sagt, dass er ein Mörder ist von Anfang an und ein Lügner, das Werk Gottes hindern will. Groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist, sagt Luther in seinem bekannten Lied. Und wir lesen in der Apostelgeschichte Kapitel 4, wie die Jünger Jesu, die Apostel, bedroht wurden, doch ja nicht den Namen Jesu zu verkündigen. Also der Satan droht oder aber er versucht es mit Lüge und Täuschung. Und die Gemeinde Jesu stand zu allen Zeiten in dieser ernsten und bedrohlichen Auseinandersetzung mit dem Staat, der offiziellen von Gott abgefallenen Kirche oder auch gewalttätigen Menschen aus den verschiedensten Religionen und Ideologien, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Ausbreitung des Evangeliums zu hindern. Und wir haben es nötig, immer wieder mal daran erinnert zu werden, dass wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern mit den Mächten und Gewalten, mit den bösen Geistern unter dem Himmel, so sagt Paulus, Epheser Kapitel 6, weshalb wir die Waffenrüstung Gottes in Christus brauchen und immer wieder anzuziehen haben. In eine Situation der Entmutigung hinein gab der Herr dann seinen Propheten Sacharja und Haggai eine aufrüttelnde und mutmachende Botschaft für den Statthalter Zerubabel und den Hohenpriester Jeschua. Denn obwohl den Juden unter dem persischen König Darius grünes Licht zum Weiterbau am Tempel gegeben worden war, zögerte man doch mit der Wiederaufnahme des Tempelbaus und gab sich damit zufrieden, dass Gottesdienste, Opfer und Gesetzesstudium auch ohne die Fertigstellung des Tempels durchgeführt werden konnten. Und das war tatsächlich so. Ja? Wir denken daran, dass der Brandopferaltar ja schon von Anfang an aufgebaut worden war und dass ein gewisser Gottesdienst stattfinden konnte, auch ohne dass der Tempel wiederhergestellt war. Ja, damit waren die Israeliten in der Zeit dann doch ganz zufrieden. Man ignorierte also den Willen Gottes und sorgte mehr für die eigenen Belange als für Gottes Bedürfnisse. Wichtige Aussage, ne? Wie steht das mit uns? Geht es uns in der Hauptsache um Gottes Bedürfnisse oder um die eigenen Bedürfnisse? Wir merken auch da wieder, dass wir nur vom Evangelium her das haben. Nur im Namen Jesu geht es uns in erster Linie um Gottes Bedürfnisse und nicht um die eigenen. Gott kümmert sich schon um uns und um unsere Bedürfnisse. Ja? Aber das Hauptbedürfnis, das wir haben, ist, dass wir frei werden von diesem falschen Denken, es ging in erster Linie um unsere Bedürfnisse. Das ist Egoismus, ja? Das ist Selbstbezogenheit. Da muss der Herr durch seinen Heiligen Geist Lichter hineinbringen in unsere Herzen. Egoismus und eine geistliche Lähmung waren der Grund dafür, dass die Israeliten damals nicht weiterbauten. Und es wäre gut, wenn ihr euch an diesem Pfingstfest dazu einmal die Botschaft des Propheten Haggai durchlesen würdet. Auch der Kleinglaube spielte eine große Rolle, der sie daran hinderte, das Werk wieder in Angriff zu nehmen. Und da machte ihnen nun der Herr Mut durch diese Botschaft, Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Wer bist du, großer Berg, der du doch vor Zerubabel zur Ebene werden musst? Die Größe ihrer Aufgabe stand wie ein hoher Berg vor ihnen. Der Berg steht hier für Schwierigkeiten. Zunächst einmal können wir sagen, auch für die Weltmächte, aber dann auch für alle möglichen Schwierigkeiten, die sich dem Bau des Reiches Gottes als Hindernis ergeben. Das gilt auch für uns, für die Gemeinde Jesu. Und dieser Berg sollte nun vor Zerubabel und natürlich vor dem ganzen Volk zur Ebene werden. Sie arbeiteten ja nicht an ihrem eigenen Werk, sondern sie arbeiteten an dem Werk Gottes. Und in dem Augenblick, wo dir das klar wird, es ist nicht das eigene Werk, an dem du stehst, und damit meine ich nicht nur hier gottesdienstliche Versammlungen und dergleichen, das Gemeindeleben im engeren Sinne, sondern dazu gehört alles, was unser Leben ausmacht. Unsere Arbeit im Berufsleben und so weiter, zu Hause, Familie, alles gehört dazu. In dem Augenblick, wo ich erkenne, das ist ja das Werk Gottes, an dem ich stehe, da darf ich auch wissen, der Herr wird alle Schwierigkeiten überwinden. Er wird die Berge zur Ebene machen. Das darf ich im Glauben ergreifen und auch erfahren, dass es geschieht, ganz praktisch. Und der Herr Jesus sagt es ja auch. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn und spräche zu diesem Berg, hebe dich hinweg, so wird er es tun. Und alles, was ihr bittet im Gebet, glaubet nur, dass ihr es schon empfangen habt, so wird es euch werden. Wunderbare Verheißung. Aber stehst du an deinem eigenen Werk, meinst du all das Gute, das du tust, wäre ein Werk, das du dir letztlich erdacht hast, das aus deinem Innersten herauskommt und nicht das Werk Gottes ist, dann funktioniert die ganze Geschichte nicht. Ne? Klar, dass dann der Herr sagt, nein, da kannst du noch so viel glauben und dergleichen, da tut sich nichts, da bewegt sich nicht, der Berg bewegt sich nicht. Aber wenn du weißt, ich stehe am Werk Gottes, es geht um den Bau des Reiches Gottes, dann darfst du im Namen Jesu so beten und der Berg wird verschwinden. Ganz sicher. Die Schwierigkeiten werden überwunden. Das geschieht durch die Kraft des Geistes Gottes, so heißt es hier im Propheten Sacharja. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Und da haben wir die Verbindung zu dieser Vision von dem Leuchter, der ja durch das Öl gespeist wurde. Die Verbindung von Öl zum Heiligen Geist. Öl immer wieder auch ein Symbol für den Heiligen Geist. Das Wort für Heer bedeutet eine Ansammlung von vielen und mit der Kraft ist das Vermögen des Einzelnen gemeint. Und beides fehlte damals dem Volk Israel. Ja? Wir waren keine große Schar und sie hatten auch keine großen, gewaltigen Befähigungen. Jemand vermutet, dass auch dem Zerubabel es an Führungsqualität fehlte. Wie dem auch sei, es sollte nicht durch Heer oder Kraft, durch menschliches Vermögen geschehen, sondern allein durch die Kraft des Geistes Gottes. Gott machte also seinem Volk mit diesem Wort deutlich, dass Gottes Werk nicht durch beeindruckende Menschenmassen und auch nicht durch die Tüchtigkeit der Einzelnen geschehen soll, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes, der sich durch Gottes kraftvolles Wort mitteilt. Von Anfang an war das Wirken des Heiligen Geistes ausschlaggebend für den Erfolg ihrer Arbeit. So lesen wir auch im Propheten Haggai Kapitel 2, den Versen 4 und 5. Mein Geist soll unter euch bleiben. Ein Wort, das sich stützt auch auf Jesaja Kapitel 59. Dieses Wort will ich euch jetzt nicht vorenthalten. Das andere könnt ihr nachlesen im Propheten Haggai. Aber da ist die Verbindung zu Jesaja Kapitel 59, Vers 21. Und dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr. Mein Geist der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen von deinem Mund nicht weichen, noch von dem Mund deiner Kinder und Kindeskinder, spricht der Herr von nun an bis in Ewigkeit. Wunderbares Wort. Also nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Und die Geschichte Israels ist voller Beispiele dafür, dass Gott das Unmögliche möglich macht. Bei ihm ist kein Ding unmöglich. Und er ist wohl in der Lage, das hinauszuführen, was er geplant hat. Niemand kann ihn daran hindern. Alle Widerstände müssen überwunden werden. Und manchmal hat Gott zu eigenartigen Mitteln gegriffen, um seine Macht zu demonstrieren. Er hat oftmals schwache Werkzeuge gebraucht, um seine Kraft zu offenbaren. Wir erinnern uns daran, dass die Schar bei Gideon von 32.000 auf 300 Mann reduziert wurde. Und dann haben sie die Schlacht gewonnen, mit Tonkrügeln und Fackeln bewaffnet und einem Feldgeschrei. Oder wir denken an das mutige Vorgehen Jonathans. Es ist dem Herrn nicht schwer, so sagt Jonathan, durch viel oder wenig zu helfen. Kein Problem für Gott. Weder die Größe der Schwierigkeiten, kein Problem für Gott. Noch die Art und Weise, wie er hilft, durch viele oder wenige, das ist völlig egal. Wir brauchen diese Sicht von der Größe, von der Allmacht und Herrlichkeit Gottes. Das, was für uns manchmal nach unserem Empfinden wie ein Berg vor uns steht, für Gott überhaupt gar kein Problem. Und automatisch wandern unsere Gedanken hinüber zu der Schar der einfachen Jünger, denen Jesus den gewaltigen und mit viel Widerstand verbundenen Auftrag gab: Geht hin in alle Welt und verkündiget das Evangelium aller Kreaturen. Eine unmögliche Aufgabe für diese einfachen Jünger, Fischersleute zum Teil. Wenn da nicht der Zusatz gekommen wäre aus dem Munde unseres Herrn Jesus: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und wie es dann in Apostelgeschichte 1 heißt: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Samaria und bis an das Ende der Erde. Auch die Mitglieder des Hohen Rates waren erstaunt über die Kraft dieser Jünger Jesu, die in sich selbst schwach und unvollkommen waren, keine akademische Ausbildung genossen hatten, deren Begabung begrenzt waren, offensichtlich einfache Leute ohne eine besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift, wie sie die Pharisäer hatten. Worin bestand ihr Geheimnis? Sie waren mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und darum ist die Apostelgeschichte nicht in erster Linie eine Geschichte der Apostel, sondern eine Geschichte des Heiligen Geistes, seines Wirkens, des Wirkens Gottes, durch sein allmächtiges Wort. Und das Gleiche gilt auch heute für die Gemeinde Jesu. Gottes Reich kann nur durch Gott selber gebaut werden. Und die Gemeinde Jesu ist ja nun das, was in dem Tempelbau damals vorgeschattet worden ist. Ne? Deshalb übrigens auch ein Tempel in Niedrigkeit. Manche, die den salomonischen Tempel erlebt hatten, in seiner Herrlichkeit und Pracht, fingen an zu weinen, als sie nun diesen Vergleich zogen zu dem wieder aufgebauten Tempel. Der konnte damit nicht konkurrieren, rein äußerlich nicht. Und so ist er ein Bild für die Gemeinde Jesu in Niedrigkeit. Es war nicht Gottes Wille, nicht Gottes ursprünglicher Wille, dass dieser Tempel dann später durch Herodes prachtvoll ausgeschmückt und restauriert wurde. Das war nicht Gottes Wille. Für diese Zeit ist der Tempel, die Behausung Gottes im Geist, die Gemeinde Jesu, ein Tempel in Niedrigkeit. Dafür steht hier auch dieser Tempel, der damals wieder aufgebaut wurde. Später einmal, im Himmel, in der Herrlichkeit, da werden wir die Herrlichkeit dieses Tempels sehen, der die ganze Welt erfüllen wird, die Neuschöpfung, die neue Welt erfüllen wird. Das wird Herrlichkeit sein, Christus, seine Gemeinde. Ja, der Grundstein war gelegt für den Tempel und Gott selbst gibt hier in seinem Wort die Zusicherung, dass Serubabel dieses Werk vollenden würde in der Kraft des Heiligen Geistes. Alle Schwierigkeiten würden überwunden sein. Vers 7, er wird hervorholen den Schlussstein, sodass man rufen wird, Glück zu, Glück zu. Und in Vers 10, wird doch mit Freuden sehen den Schlussstein in Serubabels Hand. Er wird das Werk erfüllen, vollführen und vollenden, was er begonnen hat. Und so geschah es dann auch damals, 4 Jahre nach dieser Weissagung wurde der Tempelbau vollendet. Und nach einem geringen Anfang mit mancherlei Rückschlägen konnte man nun mit Freuden ausrufen, Glück zu, wörtlich Gnade, Gnade. Nichts anderes galt es zu rühmen als Gottes Gnade. Gnade war es, dass die Juden in ihr Land zurückkehren durften, Gnade, dass sie mit dem Tempelbau beginnen durften und Gnade, dass der Schlussstein gesetzt wurde. Durch den Heiligen Geist der Gnade, denn der Geist Gottes ist der Geist der Gnade. Damit war auch verbunden die große Freude, die sie dann hatten, als das Werk vollendet war. Das Wort für Gnade im Hebräischen Chen hat wohl die Bedeutung von beugen, neigen, wie ich las. Und so heißt es im Psalm 18, Vers 36, deine Herabneigung machte mich groß. Ein wunderbares Wort. Deine Herabneigung. Gnade kommt von oben nach unten herab. Das ist Gnade also. Diese Gnade ist in unserem Herrn Jesus Christus erschienen. In ihm hat sich Gott zu uns herabgeneigt, um uns Vergebung unserer Sünden zu schenken, Versöhnung mit Gott, um uns mit reichen Gaben zu beschenken. Die Regale, in denen diese wunderbaren Schätze Gottes, alle guten Gaben, gelagert sind, sind zu hoch für uns. Wir können sie mit unseren eigenen Anstrengungen und Bemühungen nicht erreichen. Wir erreichen die Herrlichkeit Gottes nicht, sagt Paulus, weil wir Sünder sind von Natur aus. Da kommt Gott zu uns herab in seinem Sohn. Und er kommt noch einmal herab durch den Heiligen Geist, der uns die Herrlichkeit des Sohnes und die Herrlichkeit des Vaters offenbart. Diese Schönheit, diese Lieblichkeit des Messias, seine Anmut, das alles steckt drin in diesem Wort Chen, Gnade. Lieblichkeit, Anmut, Schönheit. So heißt es im Psalm 45, Vers 3, du bist der Schönste unter den Menschenkindern, voller Gnade sind deine Lippen. Das heißt, die Worte, die aus deinem Munde kommen, sind voller Gnade. So war es doch bei dem Herrn Jesus, oder nicht? Das, was er sagte, waren Worte der Gnade für Sünder, für solche, die nichts zu bringen hatten, als ein sündiges Herz, für bedürftige Sünder. Das Wort von der Erlösung durch das Blut Jesu, das ist Gnade, lauter Gnade. Einem solchen Armen, welchem alles fehlt, hast du dir zum seligen Eigentum erwählt. Wer bin ich, wenn es mich betrifft, ein Abgrund voller Sündengift? Wer bin ich, Lamm in deiner Pracht, ein Mensch, der Engel weichen macht, so rein, so weiß, so schön, so auserwählt, dass mir es an Worten zur Beschreibung fehlt. So sagt der Liederdichter, wunderbar, ja. Ganz herrlich. Und so kommen wir zum Schluss, indem wir noch einmal auf das Buch Esra Bezug nehmen, Kapitel 5. Denn das ist jetzt noch einmal wichtig zum Abschluss. Es weissagten aber die Propheten Haggai und Zacharia, der Sohn Idos, den Juden, die in Juda und Jerusalem wohnten, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Sie weissagten. Und das setzte sie in Bewegung. Da machten sich auf. Das Wort der Weissagung, der Heilige Geist, das Wort Gottes. Da machten sie sich auf, Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und fingen an, das Haus Gottes zu Jerusalem aufzubauen, also weiterzubauen, und mit ihnen die Propheten Gottes, die sie stärkten. Worin wurden sie gestärkt? Im Glauben, ihr Lieben. Und das ist nun unsere Bitte zu Gott, dass er unseren Glauben stärken möchte durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes. Damit wir das im Glauben erfassen können, was wir jetzt hier auch miteinander bedacht haben. Denn wir leben in einer Zeit geringer Dinge. Es ist wenig Geisteswehen in unserer Zeit. Und da lässt man sich leicht entmutigen. So wenig Fortschritte sind zu sehen, so wenig Ergebnisse. Wir leben nicht in einer Zeit des Aufbruchs, sondern in einer Zeit des Niedergangs. Und da brauchen wir Ermutigung durch Gottes Wort. Da muss unser Glaube gestärkt werden. Wodurch geschieht das? Durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes. So war es damals und so darf es auch heute sein. Für jeden Einzelnen von uns und auch für unsere kleine Schar hier als Gemeinde. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, durch den Geist der Gnade. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass alles seinen Ursprung hat in deinem Herzen, in deinem Willen, deinem Wohlgefallen. Auch das Werk, an dem wir stehen, ist nicht unser Werk, es ist dein Werk. Und so dürfen wir damit rechnen, dass dein guter Heiliger Geist, den du zu Pfingsten gesandt hast, auch unsere Herzen mehr und mehr erfüllt, damit das Werk in deiner Gemeinde und darüber hinaus geschehen kann. Ach, wir danken dir, lieber Herr, dass wir nicht auf uns selbst gestellt sind. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, durch eigenes Vermögen, durch eigene Leistung geschehen, sondern durch deinen Geist. Amen.